Wir kommen heute zum Abschluss unserer Predigtreihe mit dem Titel »Wenn Jesus in deine Welt kommt«. In den vergangenen Wochen haben wir anhand von Josef, von Maria und Zacharias, von Hanna und Simeon betrachtet, welche Auswirkungen es auf das ganz persönliche, individuelle Leben haben kann, wenn Jesus dort Einzug hält, wenn er in diese Welt kommt, in die eigene Lebenswelt. Und heute am 4. Advent, wenige Tage vor Heiligabend, vor dem Weihnachtsfest, schauen wir uns nun die Akteure rund um das Krippengeschehen an. Heute geht es um die Hirten. Laut dem Bericht von Lukas sind sie die ersten Außenstehenden, die Jesus im Stall in der Krippe besuchen und sehen. Und für uns ist das heute vielleicht eine Vorstellung, die fast schon idealistisch oder in manchen Zügen auch romantisch sein kann, sich vorzustellen, ein Hirte zu sein. Wir, die wir in der Stadt leben, die wir der Hektik ausgeliefert sind, die wir vielleicht auch in einem stressigen Berufsleben stehen, E-Mails müssen beantwortet werden, ständig erreicht uns jemand auf dem Handy, obwohl wir das gar nicht wollen. Da sehnen sich manche so im Sinne eines Aussteigerlebens danach, Hirten zu sein. Einfach aufstehen, mit der Herde da zu sein, man hat eine sinnvolle Beschäftigung und doch hat man auch sehr viel Raum und Zeit für sich zum Überlegen, in der Natur zu sein und einfach sich diesem ganzen Hektischen zu entziehen. In der damaligen Zeit hieß es aber, etwas völlig anderes Hirte zu sein. Hirte zu sein war damals erst einmal die Voraussetzung, dass es nicht die eigenen Tiere sind, auf die man da aufgepasst hat. Die Hirten waren damals Menschen, die in der gesellschaftlichen Ordnung ganz weit unten waren, ohne dass sie irgendetwas hatten. Es waren kaputte Existenzen, die diesen Beruf ausgeübt haben. Es waren gescheiterte Existenzen. Sie saßen auch nicht gemütlich am Lagerfeuer und haben mit einem Lämmlein nach dem anderen gekuschelt, weil es so schön war, sondern es war ein harter Alltag. Die Hirten, das waren Menschen, die hatten echte Probleme im Leben. Und sie machten auch anderen Menschen Probleme. Es waren auch mit Sicherheit nicht fromme Menschen, die regelmäßig gebetet haben oder dafür bekannt waren, dass sie regelmäßig in einen Gottesdienst gegangen sind. Ein Hirte war damals ganz am Rande der Gesellschaft. Ein Hirte hatte nichts. Mit einem Hirten sprach man auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit ein bisschen zu weit gehe, ob ich jemandem zu nahe trete, aber in meiner Vorstellung, wenn ich mir diese Eigenschaften dieser Gruppe so vor Augen führe und das auf uns in unsere heutige Zeit, in unsere Stadtsituation übertrage, dann bin ich dazu geneigt zu sagen, dass das, was im Empfinden der großen Allgemeinheit Hirten damals waren, für uns heute sowas wie Obdachlose werden. Menschen, mit denen wir eigentlich nicht reden wollen, die uns vielleicht auch belästigen, die wir gerne meiden, die wir nicht sehen wollen, die meistens für die Gesellschaft auch keinen großen Nutzen haben, sondern vielleicht sogar eine Belastung sind, die man gerne nicht sieht. Die Hirten damals, das waren diejenigen, die in den Dörfern und in den Städten auch keine Jobs bekamen. Und eben weil das so etwa war, blieb ihnen nichts anderes übrig, als draußen außerhalb der Stadt, wo sie keinen stören, wo sie das Bild, das Stadtbild auch nicht stören, mit ihren Schafen, denen sie anvertraut wurden, die ihnen anvertraut wurden, zusammen hocken können und dann eben nicht mehr da sind. Die reichen Leute geben ihnen ihre Schafe, sie passen darauf auf. Das sind die Hirten. Und nun erscheint ihnen der Engel. Und nicht nur ein Engel, sondern ein ganzer Engelschor und verkündet ihnen diese frohe Botschaft. Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So steht es bei Lukas. Eine wunderbare Botschaft, die sie erreicht, aber für die Hirten selbst vermutlich in diesem Augenblick noch eine viel wichtigere Information, was die Engel ihnen dann noch sagen. nämlich: Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Lukas 2, Vers 12. Für die Hirten ist diese Botschaft unglaublich wichtig, unglaublich bedeutsam, denn für sie war ein dreckiger Stall an Weihnachten ein echter Vorteil, kein Nachteil. Denn in einem Hotel, in einer Jugendherberge, in einer Herberge, wo sonst die Menschen waren, da hätten sie keinen Zugang. Aber in einem stinkigen kleinen Stall, wo sonst niemand hingeht, da stört es nicht. Da passt es sogar, wenn ein paar Hirten irgendwie auch mal vorbeischauen und gucken, was da ist. Da werden sie nicht abgewiesen. Das verschafft ihnen sozusagen einen gewissen Heimvorteil, den sie dadurch haben. Das ist ihr Terrain, ihr Gebiet, wo sie sich auskennen. Und da würde auch niemand etwas dagegen haben, wenn sie mal einen Blick riskieren würden, was denn in diesem Stall so passiert. Gott hat sich nicht nur entschieden, in dieser Nacht den Hirten dieser Gruppe von Menschen als allererstes diese frohe Botschaft über sein Kommen in dieser Welt mitzuteilen. Er hat sich auch entschieden, in ihre Welt zu kommen. Nicht nur in die Welt der Menschen, sondern in die Welt der Hirten. In ihren eigenen kleinen Hirtenkosmos. Da, wo sie Zugang zu Gott haben. Und das ist für mich ein Gedankenanstoß und vielleicht auch für uns einmal zu fragen: Was sind denn die Hirten in unserem Umfeld? Was sind die Menschen, wer sind die Menschen, die wir nicht sehen wollen, die wir meiden, die wir außen vor lassen? In ein paar Tagen ist Heiligabend und vielleicht sitzen wir sogar mit einigen Hirten unter einem Tannenbaum an einem Tisch. Manchmal sind sie sogar in der eigenen Familie. Nicht nur die Frage, wer sind die Hirten für uns heute, sondern auch, sind wir diejenigen, die ihnen einen Zugang zu Jesus eröffnen? Oder verbauen wir ihnen diesen Zugang, weil sie in unseren Augen nicht die Voraussetzungen erfüllen, um ihn erfahren zu dürfen? Lass dir mal diese Frage so im Raum stehen. Zurück im Text, die Hirten machen sich auf den Weg in diese Krippe und sie treffen das Jesuskind, fanden es dort, haben sich gefreut, es wird uns berichtet, sie ziehen mit Freude zurück und berichten jedem, der es hören möchte oder auch nicht, was sie erlebt haben. Und dann ist die Frage für mich, was kam eigentlich danach für die Hirten? Sie gingen wieder zurück zu ihrer Herde, zurück in ihren Alltag, zurück in ihre eigene Situation. Jesus, dem Messias, Gott, lebendig als Mensch geworden, zu begegnen, hat nicht ihre Lebensumstände besser gemacht. Es wurde dadurch in dieser Nacht für sie nicht wärmer, es wurde für sie nicht einfacher, es wurde ihnen im Anschluss auch nicht einfacher gemacht. Und doch hat sich etwas verändert. Von außen nicht sofort wahrzunehmen. Die Begegnung mit Jesus hat sie verändert. Es war nicht die Botschaft auf dem Feld von den Engeln, die sie gehört haben, sondern die Begegnung mit Gott selber im Stall. Das war der Wendepunkt für sie. Da ist etwas passiert. Denn dort haben sie die Hoffnung bekommen. Keine Hoffnung, die sich nur kurzfristig oder mittelfristig auf eine Veränderung im Blick hat, zu sagen, nächste Woche, nächsten Monat halte noch ein bisschen durch, dann gibt es aber eine Gehaltserhöhung und dein Leben wird sich hier zum Besseren verändern. Es ist eine Hoffnung, die sie erfahren haben, die einen viel größeren Bogen umspannt und viel tiefer geht als das, was kurzfristig oder mittelfristig passieren kann. Es ist eine Hoffnung, die sie erfahren haben, von der Paulus später im Römerbrief schreiben wird: Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Die Hirten haben erfahren, Gott ist für uns. Er hat sich durch die Engel uns gezeigt und wir haben Zugang zu ihm bekommen. Gott ist auf unserer Seite, er steht hinter uns. Gott spielt in unserem Team mit. Wie können wir denn dann noch verlieren, wenn wir Gott mit in unserer Mannschaft haben? Sie haben Gott erfahren. Sie haben eine persönliche Begegnung mit ihm gehabt. Und diese Begegnung hat die Bewertung und die Einschätzung ihres eigenen Lebens verändert. Denn von nun an warten diese Menschen, diese Hirten nicht mehr länger darauf, dass diese alte Prophezeiung sich irgendwann vielleicht offenbaren mag, dass vielleicht irgendwann der Messias kommen kann, vielleicht aber auch nicht während in ihrer Lebenszeit, vielleicht leben sie einfach ihr Leben dahin und es ist eine Hoffnung für nächste Generation, sondern sie haben ihn getroffen. Und ihnen wurde nicht nur davon berichtet, sondern sie sind ihm begegnet. Und durch diese Begegnung wissen sie, dass nun alle anderen Verheißungen wahr werden. Denn Gott ist bei ihnen. Gott ist ihnen nahe gekommen. Gott hat sich als verlässlich erwiesen. Er hat gesagt, ich werde kommen, und er ist gekommen. Und all das Schwere in ihrem Leben, all die Lasten, die sie zu tragen haben, all der Frust, all das Leidvolle, das sie zu ertragen haben, das mag bleiben, aber sie werden es jetzt aus einem anderen Blickwinkel sehen und betrachten können. Nämlich, dass am Ende das gelten wird, was die Engel ihnen schon vorher verkündet haben. Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Ich möchte die Tragweite davon vielleicht an einem kleinen Beispiel deutlicher machen, weil es das vielleicht plastischer oder greifbarer macht. Wir gucken manchmal als Familie einen Film, alle zusammen. Und natürlich ist es dann ein kindgerechter Film. Und trotzdem ist es ja so, dass selbst kindgerechte Filme manchmal spannend sein können. Und dann ist es oft so, dass Nele, unsere mittlere Tochter, wenn es ganz spannend wird, immer wieder fragt, geht das denn gut aus? Werden sie das denn schaffen? Sie ist schon so völlig, man merkt es auch körperlich, völlig angespannt. Und als guter Zuschauer, als guter Cineast, verderbe ich ihr natürlich nicht diese Filmerfahrung, indem ich ihr gleich auflöse, sondern sage, ja, warte mal ab, guck mal, schauen wir mal, was passieren wird. Das reicht ihr aber meistens nicht. Sie will dann wirklich wissen, aber jetzt mal ganz im Ernst, geht es denn gut aus? Als guter Vater dann wiederum löse ich dann diese Spannung auf oder meine Frau macht das. Dann sagen wir, ja, es wird alles gut werden, Nele. Die schaffen das. Es wird am Ende alles gut werden. Und das ist für sie dann ausreichend, um sich dann wieder zu entspannen, zu sagen können, ja, es ist jetzt spannend, sie kann die Szene ertragen, weil sie weiß, am Ende wird ja wieder alles gut werden. Und für mich ist das ein schönes Beispiel dafür, was an Weihnachten passiert ist, für die Hirten. Sie sind in dieser spannungsvollen Situation, aber sie haben jetzt gehört, sie haben jetzt erfahren, am Ende wird alles gut werden. Und dadurch können sie sich dann entspannen für das, was momentan vielleicht noch nicht gut ist, aber sie können es jetzt mit einem anderen Blick sehen. Es ist nicht mehr bedrohlich, weil sie wissen, am Ende wird es sich ändern. Egal wie schlimm es in dem Moment wird, am Ende ist die Perspektive und die Hoffnung da. Gott wird den Frieden schenken, denn Gott hat sich als verlässlich erwiesen und Gott hat sich ihnen gezeigt. Und das ist nicht nur für die Hirten so, sondern für uns Menschen, für uns alle so. Die Hirten waren die Ersten, die es erfahren haben, aber es gilt jedem Einzelnen von uns auch heute noch. Und genauso wie ich beim Filmschauen mit Nele ihr diese Beruhigung nur zusprechen kann, wenn ich selbst den Film kenne, wenn ich ihn selbst gesehen habe und sagen kann, ja, Nele, es wird alles gut werden. Sie hat noch nicht Titanic gesehen, sie hat noch nicht andere Filme gesehen, wo nicht alles gut wird und nicht alle überleben. Kann ich das nur machen, weil ich ihr, ja, weil ich diesen Film schon kenne. Und gleichzeitig die Parallele wieder, ich kann diese Perspektive der Hoffnung nur einnehmen und wissen, es wird am Ende alles gut werden, wenn ich diese persönliche Begegnung mit Gott hatte. Wenn es nicht nur Theorie ist, an die ich mich festhalte, sondern eine eigene Erfahrung. Die Bibel zu lesen, das Evangelium zu hören, jeden Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen, das ist so, als wenn die Engel den Hirten etwas verkündet haben. Das weckt Neugier im besten Fall. Das setzt die Hirten, das setzt uns in Bewegung, macht uns ja, bringt uns auf den Weg. Aber das Entscheidende ist die Begegnung mit Jesus in dem Stall, die persönliche Begegnung. Erst dort passiert die Veränderung. Und erst dort kommt die Hoffnung in das eigene Leben. Wenn Jesus in deine Welt kommt, dann hat es die Sprengkraft, die Kraft, alles zu verändern. Wenn er in deine Welt kommt, wenn diese Begegnung stattfindet. Denn in dieser Begegnung mit Gott sind wir in der Lage, dann mit Hiob zusammen sagen zu können: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Diese persönliche Erfahrung, diese persönliche Begegnung macht das Gehörte zu dem eigenen. Es ist dann nicht mehr der Glaube, den wir von anderen, von unseren Eltern übernommen haben, sondern es ist dann unser eigener Glaube. Und weniges ist so stark wie die selbstgemachten Erfahrungen. Und daher möchte ich jeden hier und wer von zu Hause zuschaut, einladen, jedem, der diese Begegnung mit Jesus noch nicht hatte, der ihn nur vom Hörensagen kennt, aber eben schon viel gehört hat und sich auf der Suche nach Gott macht, den möchte ich einladen, ihn anzusprechen und ihn zu bitten, dass Gott sich ihm zeigt oder ihr zeigt. Und ich glaube, dass es in vielen Fällen nicht mehr bedarf als ein einfaches Gebet an Gott mit der Bitte: Zeig dich mir, ich möchte dich erfahren, und im Anschluss dann die Augen offen zu halten. Zu schauen, was Gott tut. Nicht mit verschränkten Armen dann da zu sitzen und jede Sache, die dann passiert, sagen: Das war Zufall, das zählt nicht, das war mir nicht groß genug, ich möchte die Feuersäule haben, ich möchte den brennenden Dornbusch haben, ich will, dass der Blitz hier neben mir einschlägt. Das ist für mich ein großes Zeichen, alles andere gilt nicht. Kann sich dem auch verwehren. Aber ich glaube, dass sich Gott finden lassen möchte, und wenn wir offen sind, ihn auch in den größeren und auch kleineren Dingen zu entdecken, wir werden erkennen können, dass er dort ist. Gleichzeitig gibt es auch viele, die Gott schon erlebt haben, die diese Begegnung hatten, wo es passieren kann, dass die Herausforderungen des Alltags sehr groß werden, dass diese Begegnung im Stall irgendwann verblasst, irgendwann weit hinter einem zurückliegt und die aktuellen Bedrängnisse wieder sehr groß und mächtig werden. Und wenn diese erste Begegnung mit Jesus dann in weite Ferne rückt, dann ist es gut, wenn wir das tun, was Maria damals getan hat, wenn wir davon lesen, dass sie aber all diese Worte, die sie gehört hat, behielt und in ihrem Herzen bewegt hat. So sagt es uns Lukas 2, Vers 19. Wir brauchen die Erinnerung an diese Begegnung mit Jesus, damit wir in schweren Momenten an diese Hoffnung erinnert werden, die er uns gegeben hat. Die Hoffnung, dass am Ende alles gut werden wird. Und die Erinnerung daran, dass Gott in unsere Welt gekommen ist, in unseren eigenen Hirtenkosmos, dass er erreichbar ist, dass er nahbar ist. Die Adventszeit, in der wir sind, ist mit Sicherheit nicht die einzige Zeit im Jahr, in der wir Gott begegnen können. Aber es ist eine sehr gute Erinnerung an die Hoffnung, die wir mit Jesus in unsere Welt bekommen haben und daran, was diese Hoffnung verändern kann. Ich glaube, es gibt letztlich zwei Dinge, die das Potenzial haben, einen Menschen vollkommen zu verändern. Das eine ist die Hoffnung. Das andere ist die Vergebung. Von der Vergebung lesen wir in unserem Abschnitt heute nichts, nicht viel. Davon lesen wir an anderen Stellen sehr viel. Welche Auswirkungen es haben kann, wenn wir jemandem vergeben oder wenn wir Vergebung empfangen. Wie dann die Lasten auf den Schultern, auf dem Herzen abfallen. Wie die Freude im Leben wieder wachsen kann. Wie Heilung für alte Wunden einsetzen kann, wie die Bitterkeit in unserem Leben verschwindet. Es ist unglaublich, was Vergebung ermöglichen kann. Aber das ist Ostern. Hoffnung kommt an Weihnachten in unsere Welt. Eine Hoffnung, die eine Kraft und eine Resilienz freisetzt, die über diese Welt hinausgeht, eben weil sie auch nicht aus dieser Welt kommt. Und die das Ende dieser Welt schon im Blick hat, darüber hinausblicken kann. Es ist eine Hoffnung, die nicht vertröstet, sondern echter Trost ist. Vertrösten, das sind gut gemeinte Worte und Wünsche aus der Distanz. Es ist so, als wenn Gott sagen würde, hey, ihr lieben Menschen auf der Erde, haltet noch durch, es gibt den Himmel, kommen wahrscheinlich auch viele von euch hin, vielleicht nicht alle, aber hey, es geht nun mal nicht besser, haltet noch durch. Wir kriegen uns, also ich melde mich dann später nochmal. Trost bleibt in der Schwere und hält das Schwere mit aus. Man macht nicht viele Worte, vielleicht schweigt man auch nur, aber man bleibt bei dem, der Trost braucht und man hält diese Schwere mit ihm aus. Gott hat uns nicht aus der Ferne Mut gemacht. Er ist der Tröster, der in unsere Welt hineingekommen ist, in deine Welt hineinkommt. Da, wo du selber ein Hirte bist für andere. Da, wo du vielleicht für dich selbst ein Hirte bist. Er ist in unser tiefstes Tief gekommen und er bleibt und er geht dort nicht weg. Und sein Trost ist die Hoffnung, die er dir mit dieser Welt geschenkt hat, nämlich, dass er, der Messias, da ist, dass am Ende Friede sein wird für alle Menschen. Am Ende wird alles gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Ein Zitat, das man Oscar Wilde nachsagt. Ich möchte diese Predigt mit einem Gebet beenden und ich lade dich dazu ein, mit mir gemeinsam zu beten, leise für dich, aber dass es auch dein Gebet wird. Mit mir zu beten, wenn du Jesus zum ersten Mal in deine Welt hineinlassen möchtest, weil du dir wünschst, dass er etwas verändert, weil er die Verheißungen zu einem guten Ziel bringen soll, weil er vielleicht auch die festgefahrenen Traditionen durcheinander bringen darf, weil er dich vielleicht auch herausfordern darf, weil du diese persönliche Begegnung mit ihm dir wünschst. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen, wenn du diese Begegnung mit ihm schon hattest, aber die Lasten des Alltags dich die Hoffnung aus den Augen haben verlieren lassen. Ich möchte mit uns beten. Unser Vater im Himmel, du hast uns in dem Wort des Propheten Jeremia gesagt, im Kapitel 29, Vers 11, diese wichtigen Verse, dass du sehr wohl Gedanken des Friedens über uns hast. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass du uns eine Zukunft geben möchtest und Hoffnung. Und dass, wenn wir dich anrufen und zu dir hinkommen und dich bitten werden, du uns erhören wirst. Dass, wenn wir dich suchen, du dich finden lassen wirst. Wenn wir dich mit ganzem Herzen suchen, dann willst du dich von uns finden lassen. Und wir feiern Advent und erwarten deine Ankunft und du bist in diese Welt gekommen. Das haben die Hirten erfahren. Und du bist auch heute noch in dieser Welt erfahrbar. Und so bitte ich dich für jeden, der hier diesen Wunsch im Herzen trägt, dir zu begegnen, dass du dich ihm oder ihr zeigst. Dass er oder sie erfahren, dass du Gedanken des Friedens hast und welche verändernde Kraft die Hoffnung im Leben verändern kann, die du hineinlegst. Komm in unser Leben. Hilf uns, die Hoffnung auch vor Augen zu haben, wenn wir sie verloren haben. Vater, ich bitte dich für jeden, der hier sitzt und vielleicht mehr aus seinen Erinnerungen heraus dich kennt, von dem, was vor langer Zeit einmal war, was jetzt schon vielleicht verblasst ist, weil momentan so viel Schweres dazugekommen ist. Bitte dich, dass du die Hoffnung wieder groß werden lässt, dass die Begegnung mit dir erneuert wird. Jetzt in dieser Adventszeit, aber auch darüber hinaus. Dass die Hoffnung auf das gute Ende, dass Friede kommen wird, uns hilft, die jetzige Situation aus deiner Perspektive zu sehen. Schenk uns deine Hoffnung. Schenk uns die Begegnung mit dir. Amen.